Wir machen heute mal mit dem Thema weiter, Lehre über die Endzeit. Und ich habe halt zwei Themen. Die erste Sache ist relativ kurz, die werden wir dann nochmal ausführlicher behandeln. Heute geht es erstmal als erstes Thema die Wegbereitung für den Antichrist. Was bereitet ihm den Weg? Und wenn wir uns darüber unterhalten, werden wir spüren und erkennen, dass wir in diesem Ding voll drin sind. Wir hatten das letzte Mal darüber unterhalten, über diese Siegel aus Offenbarung 6, dann Matthäus 24, aus Daniel noch diese ganzen Dinge und dann über die Sachen, die der Wiederkunft von Jesus noch vorausgehen. Was sagt die Schrift darüber? Was muss noch passieren, bevor Jesus zurückkehrt? Das haben wir das letzte Mal alles ausführlich behandelt. Sind dann dazu gekommen, dass der Bau des dritten Tempels auch mit notwendig ist, weil sich dort dieser Antichrist dort reinsetzt und die Anbetung für sich begehrt von den Menschen der gesamten Erde und dass das forciert wird. Ja. Und ich habe nach dieser letzten Predigt, habe ich das wieder gelesen und gehört, dass ein israelischer Minister eine Aussage getroffen hat, der hat gesagt, der dritte Tempel muss unbedingt her, also dieser Tempelberg muss leergeräumt werden und wir brauchen unseren dritten Tempel. Ja, also in Israel ist alles drauf und dran, dass dieser Tempel wieder gebaut wird. Und sie haben sogar Putin und beziehungsweise Trump, je nachdem, einen Brief geschrieben und haben sie als Kyros bezeichnet, der ihnen dafür sorgt, von der Weltöffentlichkeit her, dass ihr dritter Tempel wieder gebaut wird. Bedauerlicherweise sind viele Christen, die es echt gut meinen, die Israel freundlich gesinnt sind, aber das Wort Gottes in diesem Zusammenhang noch nicht genau gelesen haben. Weltweit sind viele Christen dabei und spenden an Israel Hunderttausende von Dollar, dass der dritte Tempel wieder gebaut wird. Und damit unterstützen sie unbewusst die Anbetung Satans selbst. Diese Hunderttausende von Dollar werden effektiver angelegt, meines Erachtens nach, wenn man sie in die Weltmission steckt. Und zwar dahin, dass das Reich Gottes ausgebreitet wird, dass die Botschaft vom Evangelium an allen Nationen verteilt wird. Denn dann kommt Jesus zurück, wenn das durch ist. Also, wir wollen uns mal mit dieser Sache ganz klar vom Wort her beschäftigen. Andererseits ist es im Reich Gottes so, dass vieles dahin läuft, viele prophetische Botschaften, wie ich das vorhin schon angedeutet hatte. Ich habe ein Zeugnis gehört von einem Polizeioffizier aus USA, der aber auch schwer krank ist, gestorben, hat Jesus getroffen und Jesus hat gesagt, ich komme bald zurück und meine Gemeinde ist nicht bereit, in dem Zustand kann ich sie nicht mitnehmen. Und ich bin sehr betrübt in meinem Herzen darüber, über diesen Zustand. Und so sind es viele, die dieses Zeugnis geben, die Jesus wieder zurückschickt mit dieser Botschaft, siehe, ich komme bald, aber meine Gemeinde ist nicht vorbereitet. Und diese ganzen Botschaften dienen eigentlich dazu, dass unsere Herzen entzündet werden, dass unsere Herzen vorbereitet werden und dass dieser Tag des Herrn, über den wir noch sprechen werden, als zweites Thema heute, dass dieser Tag uns nicht wie ein Dieb in der Nacht erwischt, sondern dass wir vorbereitet sind und weil alles auf diesen Tag hin hinausläuft. Schlagt mal auf, bitte, 2. Thessalonicher 2. Das sagt Paulus hier im Vers 3. Niemand verführe euch auf irgendeine Weise, denn dieser Tag, der Tag des Herrn, sprechen wir da noch darüber, er kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall gekommen und der Mensch der Gesetzlichkeit offenbart worden ist, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich erhebt über alles, was Gott heißt oder Gegenstand der Verehrung ist, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich ausweist, dass er Gott sei. Das heißt, hier schreibt Paulus, wir gehen heute mal von diesem Ausgangstext von 2. Thessalonicher und 1. Thessalonicher mal aus. Und hier schreibt Paulus zwei Dinge, die der Wiederkunft von Jesus vorausgehen und dass niemand uns verführe. Und es gibt, wenn der Heilige Geist sich stark bewegt, gibt es immer wieder diese Botschaften. Ich habe das jetzt auch gelesen von vor reichlich 100 Jahren, als der Heilige Geist ganz stark gefallen ist da in Amerika, Azusa Street und viele Bewegungen, John G. Lake und so weiter. Und immer wenn dort prophetische Botschaften gebracht wurden, standen die Leute auf und haben gesagt, der Herr kommt bald, macht euch bereit. Und das ist immer, wenn der Heilige Geist sich bewegt, da bereitet immer die Braut zu. Dann ist das schon reichlich 100 Jahre her. Das heißt nicht, dass die falsch prophezeit haben, sondern die haben schon in der Urgemeinde haben diesen Tag der Rückkehr von Jesus erwartet. Also wir als wiedergeborene Christen, wir dürfen immer in dieser Naherwartung leben. Wir wissen vom Wort her, was dem noch vorausgeht, aber wir müssen immer in dieser Naherwartung leben, damit wir bereit sind, wenn Jesus tatsächlich kommt, damit man in so einen bequemen Schlaf verfallen. Ja. Und hier schreibt Paulus zwei Dinge, zuerst der Abfall und dann der Mensch der Sünde, das heißt der Sohn des Verderbens, der Antichrist offenbar wird, dass diese Dinge noch kommen müssen. 1890 ist so ein Schnittdatum, wo der das kann man so mitsehen, es gibt natürlich in dem Rahmen, ist es, man setzt mal ein Datum fest. Und da gab es den ersten großen Schub in den Universitäten, theologischen Fakultäten, Richtung Abfall vom lebendigen Glauben. Und dann kam diese Strömung rein, Jesus ist nicht Gott, ja, er ist nicht auferstanden, er ist nicht von einer Jungfrau geboren, er kommt auch nicht zurück. Lauter diese fundamentalen Dinge unseres Glaubens wurden dort von Theologen in Frage gestellt. Und es gab dann ein Aufbäumen dagegen, in dem man diese Wahrheiten wieder klar auf den Nenner gestellt hat. Und spätestens 1921 gab es eine große Konferenz und da wurde das entschieden, das sind die Liberalen, die diese fundamentalen Dinge nicht glauben und das andere sind die Fundamentalisten. So, also wenn du, ich habe das schon mal ausführlich drüber gesprochen, wenn du glaubst, dass Jesus Gott ist, dass er Gottes Sohn ist, dass er ins Fleisch gekommen ist, für unsere Sünden zu sterben, den Zorn Gottes getragen hat, sein Blut für unsere Sünden vergossen hat, dass er von einer Jungfrau geboren wurde und dass er jetzt auf dem Thron Gottes sitzt und dass er zurückkehrt, um die Erde zu richten, die Braut zu sich zu holen und die Erde zu richten und sein Reich aufzurichten. Wenn du diese Dinge glaubst, bist du ein Fundamentalist. Ja? Und wir stehen auf dem Fundament, was Jesus ist. Ist ja tatsächlich so. Ein anderes Fundament kann niemand legen. Also hat man das auseinandergehalten und man hat nie gedacht, dass diese liberalen Dinge diese Lehrstühle der theologischen Fakultäten erobern. Und mittlerweile ist schon knapp 100 Jahre her und seitdem ist fast jeder theologische Lehrstuhl an allen theologischen Fakultäten, besonders der Großstaatskirchen und so weiter, von liberalen Theologen und Professoren besetzt und es wird in der Regel nichts anderes gelehrt. Das heißt, der Abfall ist schon lange da und das hat vor über 100 Jahren begonnen und wir stehen jetzt in einer Flut von falscher Lehre und Abfall vom lebendigen Glauben, auch im charismatischen Evangelikal heißt bibeltreuen Bereich. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Und dann steht hier, und dass der Sohn des Verderbens offenbar wird, nämlich der Antichrist. Und das gibt einen Weg. Der wird nicht einfach so offenbart. Der erscheint nicht einfach von heute auf morgen auf der Weltbühne und sagt, ich bin der Antichrist und ich schaffe jetzt die neue Weltordnung. Sondern es gibt einen Weg dorthin und der Weg ist schon, seit über 100 Jahren ist das schon vorbereitet in geheimen Kreisen, dass das zu diesem Tag mal kommt. Und es gibt einen Wegbereiter dafür. Und diese Dinge erleben wir zurzeit recht stark und heftig, spätestens im vergangenen Jahr, geht diese Tendenz dahin, einen Zusammenschluss der Kirchen, der Staatskirchen, und mit dem Ziel der Welteinheitsreligion und die anderen Religionen noch mit dazu zu bringen, mit unter der Führung des Vatikan, unter der Führung des Papstes, alles wieder unter den Vatikan oder unter die Herrschaft des Papstes zu vereinen. Dieses Ziel wurde schon seit 1524, nach der Reformation, wurde dieses Ziel schon ins Leben gerufen und jetzt sind sie 500 Jahre später soweit, dass das Gestalt annimmt. Das hat schon 1974 David Wilkerson, ich habe es jetzt nochmal angehört, hat es schon prophezeit, dass sich die katholische Kirche mit liberalen Teilen der evangelischen Kirche zur Welteinheitsreligion verbünden, dann andere Religionen dort mit reinholen, alles unter die Herrschaft des Papstes, Vatikan. Und der erste Schlag der Verfolgung dieser Weltsuperkirche geht gegen die wiedergeborenen, geisterfüllten Katholiken. Also das ist der erste Schlag gegen sie, der Verfolgung. So hat es David Wilkerson prophezeit. Damals in den 70er Jahren hat es niemand für möglich gehalten. Er hat auch prophezeit, dass die Mauer fällt. Also ein echter Prophet. Es hat sich ja alles bestätigt bisher. Und auch dieses Wort in den 70er Jahren war unvorstellbar, dass die katholische Kirche mit der evangelischen zusammengeht zu dieser Welt-Super-Einheitskirche. Viele haben davon gesprochen, dass das in der Zukunft liegt. Und ihr Lieben, letztes Jahr, im Januar hat es angefangen, hat der Papst ein Video rausgebracht, wo sich die verschiedenen Religionen um einen Gott sammeln. Das ist Juden, evangelische, Katholiken, Buddhisten und Moslems. Sie hat auf diesem Video also diese monotheistischen Religionen vereint und jeder hat sein Symbol hingezeigt und wir dienen einem Gott und wir dienen der Liebe und der Toleranz und der gegenseitigen Akzeptanz. So, das war im Januar, im September, ich habe vielen diesen Link weitergeschickt, war in Jerusalem dieses Treffen vom Papst, also von dem Vatikan, von Vertretern des Islam, also muslimische Vertreter und jüdische Vertreter. Die haben sich dort in Jerusalem getroffen im September und haben dort eine Versammlung abgehalten. Das hebräische Wort habe ich nicht mehr ganz genau behalten. Es ist Makishwa oder so ähnlich. Und das heißt zu Deutsch Verlobung. Das ist die Bezeichnung für eine jüdische Verlobung. Und was hat sich dort verlobt? Die Hure mit Satan selbst. Die Hure Babylon. So, und das ganze Ding hat dort stattgefunden und man hat dort gesagt, wir müssen einen gemeinsamen Punkt finden, nämlich ein Haus des Gebets für alle Religionen und wo? In Jerusalem. Das geheime Ziel seit 1524 des Vatikan ist, den Sitz der Herrschaft der römisch-katholischen Kirche, wodurch eigentlich Rom immer noch, das Römische Reich ist nie untergegangen. Das existiert im Vatikan weiter. Aber wie gesagt, da gehen wir noch näher ins Detail heute noch nicht. Bloß mal, um eine Linie zu ziehen, um euch eine Richtung zu zeigen, wo das ganze Ding hingeht. Ja, und dann fädeln wir die Einzelheiten auf. Das Ziel des Vatikan ist, den Herrschaftssitz der katholischen Kirche von Rom nach Jerusalem zu verlegen. Das ist ihr großes Ziel. Das große Ziel der orthodoxen Kirche ist, die Herrschaft, die sie verloren haben an die Osmanen damals, von Russland nach Jerusalem zu verlegen. Und sie haben Putin mit ins Boot geholt. Aber wie gesagt, das wird jetzt sehr ausführlich. Aber all diese Geister dahinter von Babylon sind bestrebt, die Moslems genauso, die sagen, unsere Anbetung, wir geben diese Moschee nicht her dort oben, ne? Diese Felsenturm, Al-Aqsa-Moschee, da gibt es einen heiligen Krieg, alle Moslems würden aufstehen, wenn das Ding dort entfernt würde. Das heißt, alles kämpft um die Anbetung in Jerusalem. Deswegen wird diese Stadt auch nicht geteilt werden. Es braucht ein geeintes Jerusalem, wo dort der Tempel gebaut wird und dafür gesorgt wird, dass dort Anbetung stattfindet. Deswegen wird der Antichrist echt dafür sorgen, dass Jerusalem zur Hauptstadt, ungeteilte Hauptstadt bleibt und ein Friedensvertrag mit Israel laut Daniel 9 abschließen. Und da wird sehr israelfreundlich auftreten. Sie werden ihn als Messias feiern. Wie gesagt, die orthodoxen Juden glauben ja, dass im September das messianische Zeitalter beginnt. In Verbindung mit dem Tempel. Das heißt aber, wo waren wir stehen geblieben? Im September letzten Jahres. Das geht Schlag auf Schlag, ihr Lieben. Und das ist alles die Wegbereitung für den Antichristen. Und im September, dann ging es Ende des Jahres, genau Datum habe ich nicht mehr im Kopf, gab es eine große Konferenz, man hat es gesagt, die ist historisch so wichtig, hat es noch nie gegeben. Sie ist so historisch. Anlässlich des 500 Jahren Gedenken der Reformation in diesem Jahr hat man sich getroffen in Schweden. In Schweden wurde der Lutherische Weltbund gegründet. Das heißt, die oberste Herrschaft der lutherischen Kirche befindet sich in Schweden. Dort beziehungsweise wurde das gegründet und der oberste Chef des lutherischen Weltbundes, das heißt der Papst der evangelischen Kirche, hat sich dort mit dem Papst der katholischen Kirche getroffen und führenden Vertretern zu einem historischen Ereignis. Und sie haben dort einen Vertrag abgeschlossen. Beide haben dort unterzeichnet und der Vertrag hatte einen Namen und der heißt anlässlich der 500 Jahre Trennung in dem Sinne, vom Konflikt zur Gemeinschaft. Und dann hat man das unterschrieben und hat gesagt, das war ein historisches Ereignis. Das heißt, von der Trennung, dem Konflikt, der durch die 500 Jahre, ausgelöst durch Martin Luther, was er vom Herrn war, jetzt zur Gemeinschaft. David Wilkerson, 1973, 74 schon prophezeit. Es ist, ihr Lieben, das hörst du nicht so in den riesengroßen Medien, ne? aber das ist geschehen, das geschieht alles. Manche Dinge werden bewusst nicht in die Medien gebracht, weil die Medien auch kontrolliert sind. So, und das dann Anfang dieses Jahres war der Chef der Evangelischen Kirche Deutschlands, dann daraufhin die Vorsitzende, die Stellvertreterin von ihm, waren im Vatikan und haben anlässlich des 500-jährigen Gedenkens der Reformation 2017 Einheitsgespräche, Gemeinschaftsgespräche und so weiter geführt. Also ihr Lieben, das ganze Ding läuft darauf hinaus. Als mir das letztes Jahr jemand mal gesagt hat, oder ich darauf gestoßen bin, habe ich gedacht, no, das dauert noch lange. Aber wir leben mittendrin. Führende charismatische Leiter, die ich sehr schätze, die rufen, die Jahre der Trennung sind vorbei. Wir müssen uns wieder zusammenschließen. Ihr seht, welcher Geist dahinter steht. Prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Weil es braucht diese Welteinheitsreligion. Und man wird dann noch die Buddhisten, die Moslems irgendwie noch mit ins Boot holen, die Hindus, irgendwie alles mit rein. Wir beten zu einem Gott und die orthodoxe Kirche auch noch mit rein. Da gab es auch Einheitsgespräche mit dem Papst, mit der orthodoxen Kirche. Und er versucht alles dort in diese Welteinheitsreligion reinzubringen, weil das ist die Wegbereitung für den Antichristen, ihr Lieben. Das ist schon ganz schön vorangeschritten, weil es braucht eine Welteinheitsreligion, um alles zu kontrollieren. Solange jede noch ihr eigenes Ding durchzieht, ja, ist das Religiöse nicht kontrollierbar. Aber der da kommt, wird alles kontrollieren. Deswegen ist dieses ganze Streben hin zu einer Weltregierung, der Papst hat schon in den letzten Jahren aufgerufen, wir brauchen eine Welteinheitsregierung, wir brauchen eine Welteinheitswährung und natürlich dann eine Welteinheitsarmee. Er hat öffentlich dazu aufgerufen. So. Also seht ihr, wie diese Dinge zusammenspielen. Es geht alles in die Richtung, es braucht eine Welteinheitsregierung, eine Welteinheitsreligion und dann wird dieser Mann auftreten und dann wird das ganze Ding ganz leicht kontrollierbar von oben. Weil alle, die sich dieser Welteinheitskirche widersetzen, werden von ihr verfolgt werden. Die Hure Babylon hat die meisten Märtyrer hervorgebracht. Da reden wir noch drüber. Das sind Millionen, wenn wir über dieses Thema reden. Die Frau ist trunken vom Blut der Heiligen. Es geht ja nicht nach jetzt, was kommt, sondern es ist schon durch die Jahrhunderte hindurch. Das heißt, alle, die sich diesem kommenden System nicht unterordnen werden, werden von ihm verfolgt. Und der Papst selber, der jetzige, hat eine Aussage getroffen, für ihn und die gesamte katholische Kirche sind diejenigen Verführer, die glauben, dass sie allein durch eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus gerettet werden können, ohne gleichzeitig Mitglied der katholischen Kirche zu sein und ohne Vermittlung eines Priesters. Also wenn du glaubst, dass du durch das Wort Gottes, durch den Heiligen Geist wiedergeboren werden kannst und eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus für den Eintritt ins Reich der Himmel reicht, natürlich müsste Teil einer Gemeinde sein, aber dort ist es Jesus plus dieses System. So, und wenn du das glaubst, dann bist du in den Augen dieses Verführers, bist du schon ein einer, der nicht richtig auf dem Weg ist, einer, der andere verführt. Die Hure Babylon in dem Sinne, das ist die Einheit von Staat und Kirche, Offenbarung 17, 18, die Frau, die auf dem Tier reitet. Das Tier steht für die staatliche Gewalt, das ist der Antichrist in Zukunft, und die Frau, die drauf reitet, Europa auf dem Stier, ist all solche Dinge. Und die Frau, die drauf reitet, ist diese falsche Gemeinde. Und diese Hure Babylon braucht es dringend, die Einheit von Staat und Kirche, damit am Ende dieser Antichrist übernehmen kann. Das hat schon 313 nach Christus begonnen, als Konstantin das Christentum zur Staatsreligion erklärte. Vorher wurden die Christen verfolgt, die Gemeinde wuchs. Dann hat Satan die Gemeinde mit dem Staat verheiratet und es wurde zur Hure, Babylon. Und der Kaiser hatte den obersten Sitz damals über die gesamte weltweite Kirche unter seiner Herrschaft im Römischen Reich. Und später hat es dann der Papst übernommen und hat sich einen Titel zugelegt, Pontifex Maximus. Das heißt, das ist eigentlich der Titel für den alten Balspriester gewährt. Es war der Titel für den Bals, Hohepriester. Den hat sich Konstantin zugelegt, der höchste aller. Und diesen Titel haben dann die Päpste aufgegriffen und jeder Papst nennt sich Pontifex Maximus. Wenn du den lateinischen Zahlenwert von Pontifex Maximus zusammenzählst, kommst du auf welche Zahl? 666. Wenn du den Zahlenwert von Nero zusammenzählst, kommst du auf 666. Das sind alles Vorläufer des Antichristen. Ich sage nicht, dass der Papst Antichrist ist. Denke ich eher nicht. Aber es ist ein Wegbereiter. Es braucht, wie gesagt, diese Welteinheitsreligion, es braucht die Einheit von Staat und Kirche, damit etwas kontrollierbar ist. Jesus, der Vater, wollte 500 Jahre vorher mit Martin Luther nicht nur, dass die Bibel ins Deutsche übersetzt wird, sondern Gott hatte ganz, ganz oben auf der Agenda die Trennung dieser dämonischen Verbindungen von Staat und Kirche aufzulösen. Das war Gottes großes Ziel vor 500 Jahren, unter anderem mit der Reformation. Dieses Ziel wurde im Blut ertränkt, im Wasser ersäuft von den Reformatoren und dem Staat. Das heißt, diese Geister dahinter haben das versucht zu verhindern. Und die ersten Tausenden von Märtyrern gab es damals. So, und Gott hat aber dieses immer noch auf seiner Agenda. Und was Gott jetzt vorhat, ist genau das. Ist diese Trennung muss aufgelöst werden. Und wenn es zu dieser Welteinheitskirche kommt, ja, was ohne Zweifel auch auf der Spur ist, dann bedeutet das für diejenigen, die drin sind, was das Wort Gottes sagt, geh aus ihr, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftigt werdet. Weil diese Hure Babylon am Ende wird gerichtet werden. Heraus aus allen babylonischen Strukturen, Verbindung von Staat und Kirche, heraus. Man kann nur deutlich warnen. Die Zeit zeigt es und lieber heute wie morgen. Weil dort sind Kräfte am Wirken, da gibt es gute Leute drin, das sagt das nicht. Aber es gibt Kräfte da drin, die Leute gebunden halten und die ein Ziel haben, nämlich Jesus Christus aus dem Zentrum zu entfernen und Jesus Christus die Anbetung zu stehlen. Das große Ziel, was Satan verfolgt mit all diesen Geschichten, ist, dass er die Anbetung von den Menschen begehrt. Satan will deine Anbetung. Satan will angebetet werden. Sein Stolz soll genährt werden. Er sucht die Anbetung von Menschen. Das ist sein großes Ziel. Und er hat auch Jesus damit versucht, in Matthäus 4, Vers 8 bis 10, in der Wüste hat er gesagt, Jesus, ich gebe dir alle Reiche dieser Welt, wenn du niederfällst, dich vor mir verbeugst und mich anbetest. Dann gebe ich da, du willst doch da alle Menschen zu dir. Du kannst dann alle bekehren zu dir, aber mich musst du anbeten. Und das war Satans großes Ziel nach seinem Fall. Die Engel haben ihn angebetet, ein Drittel. Die Menschen haben ihn angebetet, die in seiner Kontrolle waren. Er will die Anbetung, hat sogar den Gottessohn damit verführt. Und Jesus hat gesagt, weiche von mir, Satan. Halleluja, du sollst Gott, den Herrn, deine... Er wollte ihn verführen, Nick, na sicher, ja. Er hat ihn nicht verführt, sondern Jesus, ja, er wollte ihn verführen. Und Jesus hat gesagt, weiche von mir, Satan, du sollst den Herrn, dein Gott, allein anbeten. Amen. Und der Kampf in Zukunft geht genau um diesen Punkt. Die Braut von Jesus Christus wird Jesus Christus in ihrem Herzen auf dem Thron sitzen lassen, wie das Bild heute schon kam. Da muss was weg und Jesus auf dem Thron. Die Braut von Jesus Christus, die wahre Ekklesia, die wahre Kirche, die wahre Gemeinde von Jesus Christus, hat Jesus Christus im Zentrum und nicht einen Menschen. Und die wahre Gemeinde von Jesus Christus betet an. Und zwar nicht in Jerusalem. Du kannst nach Jerusalem gehen und anbeten. Aber Jesus hat der Frau am Jakobsbrunnen gesagt, ihr sagt, ihr betet auf dem Berg Samaria an, die Juden sagen in Jerusalem, wo sollen wir denn anbeten? Jesus hat gesagt, die Zeit ist gekommen, kommt oder ist schon jetzt, in der die wahren Anbeter den Vater anbeten. Wo? Weder in Jerusalem noch in Samaria, sondern im Geist und in der Wahrheit. Amen. Und das haben wir heute gemacht. Heute war eine schöne, sanfte, liebliche Anbetung, die Jesus sehr wohl, es war ein Wohlgeruch vor ihm und vor dem Vater. Amen. Und das ist das, und das kannst du in allen Orten tun, überall. In der Hure Babylon wird Satan indirekt angebetet. Es gibt dort drei Stufen, die Satan verfolgt, um seine Anbetung zu kriegen, die er so heiß begehrt, nämlich von allen Menschen. Und die erste Stufe ist, der Mensch und nicht mehr, das sind die drei Stufen von Babylon. Das erste ist, der Mensch und nicht mehr Jesus Christus ist im Mittelpunkt. So, und Statuen, Bilder, große Männer und Frauen Gottes nehmen den Platz von Jesus Christus ein. Deswegen hat die katholische Kirche auch die 10 Gebote etwas umgeschichtet. Die hat das 2. Gebot wegrationalisiert, zum 1. Jubel mit dazu, und hat das letzte, das 10. Gebot, in 2 aufgeteilt. Das 2. Gebot heißt, du sollst dir kein Bildnis machen und es nicht anbeten. So, und was macht die Kirche? Sie macht sich Bilder von Menschen, macht sich Bilder von Heiligen und so weiter und betet sie an. Selbst in namhaften Gebetsstätten im Land stehen Bilder von Maria und Heiligen, die dort mit Jesus Christus gemeinsam angebetet werden. Das heißt, Hure Babylon bedeutet auch Vermischung zwischen echt guten Geistlichen und dem anderen. Das heißt, wenn Bilder, Statuen angebetet werden, man sich vor ihnen verneigt, dann verneigt man sich buchstäblich vor Satan selbst. Weil hinter jedem Bild, hinter jeder Statue steht ein Dämon oder steht etwas dahinter. Ich habe jetzt mal eine gute Auslegung von François Podest zu diesem, hat es mal im griechischen, hebräischen Urtext untersucht, fand ich sehr gut. Und er sagt, diese Bilder, diese Statuen, heißt im Urtext wie Schatten. Und dahinter steht der Eigentliche. Das heißt, jetzt scheint heute mal die Sonne, preis dem Herrn. Und wenn du dich rausstellst, wirf deine Person Schatten. Und das sind die Bilder. Egal, ob es Marienstatuen sind oder Heiligenbilder oder Buddha-Statuen oder was weiß ich für Statuen. Das sind die Schatten. Aber dahinter steht Satan selbst. Das heißt, wenn du irgendeine von diesen Statuen oder Bilder dich niederwerfst oder anbetest, natürlich hast du auch Anbetung zu Jesus, aber das ist ja auch der Fall. Ein namhafter katholischer Bischof hat gesagt, Maria wird uns aus der Verwirrung dieser Endzeit herausführen. Diese Himmelskönigin führt dich richtig dort rein. Da betest du den an, der dahinter steht, nämlich Satan selbst. Das heißt, er zieht, das ist die erste Stufe, wo er Anbetung bekommt, weltweit. Und wie ist es im charismatischen Bereich? Wie ist es im christlichen Bereich? Was denkt denn ihr, warum die Massen dem Papst zu zujubeln. Welche Kräfte sind da am Wirken? Die fangen an zu heulen, die kriegen hysterische Anfälle, die versammeln sich zu 100.000 auf dem Petersdom und sonst wo wieder auftrifft, wollen diese Person sehen. Welche Kräfte bringen Menschen dazu, diesen Mensch, der sich ausgibt als Stellvertreter und Pontifex Maximus, anzubeten, zuzujubeln, ihm die Füße zu küssen? Was bringt die Menschen dazu? Das ist der Geist von Babylon, weil dahinter, das ist nur der Schatten. Wenn der Mensch im Mittelpunkt steht, nicht mal Jesus Christus, du kannst von Jesus reden und von Maria, aber der Mensch steht dort im Mittelpunkt und du betest indirekt Satan selbst an. Wobei nebenher gesagt, beim 500-jährigen Gedenken an Martin Luther geschieht in der evangelischen Kirche manchmal nichts anderes. Und der heilige St. Martin, was wird da angebetet? Es geht um die Anbetung. Buddha, Mohammed sind alles Menschen, die angebetet werden. Und Satan bezieht seine Anbetung von Milliarden von Menschen. Aber es reicht ihm nicht. Er will, dass sich jedes Knie vor ihm beugt. Er will sich Jesus gleich machen. Und deswegen kommt der dritte Schritt. Das heißt, wir waren noch beim ersten. Ne? Und die zweite Stufe ist, diese Einheit der Staatskirchen, diese wird zur Einheit der Weltreligion, das ist der nächste Schritt, plus dieser Welteinheitsregierung. Und das ist die Plattform, wo du die Tür öffnest, wo der Antichrist, der Sohn des Verderbens laut 2. Thessalonicher 2, auftritt auf die Bühne und sagt, jetzt ist meine Zeit gekommen. Und er tritt nicht allein auf, sondern er kommt in Begleitung. Es ist eine heilige, unheilige Dreieinigkeit. Der Antichrist, in ihm wohnt Satan selbst. Also Antichrist ist der menschgewordene Satan im Prinzip. Ne? Da steht da in der Offenbarung alles drin. Der Drache gab dem Tier alle Macht und alle Autorität und so weiter. Es ist der fleischgewordene Satan selbst. Und er hat natürlich auch seinen Messias, der ihm den Weg bereitet und der für Anbetung sorgt. Und das ist der falsche Prophet. Beziehungsweise der Heilige Geist, dann war das ja dann anstelle des Heiligen Geistes dann der falsche Prophet. Da hast du die unheilige Dreieinigkeit. Und der Antichrist wird mit dem falschen Propheten auftreten. Und dieser falsche Prophet wird etwas machen. Er wird dafür sorgen, dass alle Welt nicht mehr irgendeinen gemeinsamen Gott einer Weltreligion anbetet, sondern den Antichristen, sprich Satan selbst. All diese, was wir zurzeit erleben, sind Wegbereitungen dazu. Der Mensch im Mittelpunkt, Babylon. Der nächste Schritt ist, man schließt diese babylonischen Systeme weltweit zu einer Welteinheitsreligion zusammen und man sagt, wir haben alle einen Gott. Na sicher, das ist der Gott von Babylon, der dahinter angebetet wird. Aber das reicht ihm noch nicht. Und der dritte Schritt ist, und das sorgt der falsche Prophet dafür, wenn er dann an die Öffentlichkeit tritt und man sagt, dass es ungefähr nach 3,5 Jahren seiner Herrschaft dann soweit ist, wenn er den Friedensvertrag mit Israel bricht und sich selbst in den Tempel setzt, wie das im Thessalonischer Brief hier steht, dann wird er sein wahres Gesicht zeigen und er wird etwas machen. Ihr Lieben, Gott ist kurios eigentlich. Und Gott nutzt das Tier, auf dem die Frau reitet, um die Frau zu vernichten. Das heißt, das steht in Offenbarung 17, Vers 6, dass Gott den Antichristen und dieses 10-Staaten-Reich seiner Welteinheitsregierung nutzen wird, um die Hure Babylon zu vernichten. Das heißt, das eine vernichtet das andere. Also sie reiben sich gegenseitig auf. Der Antichrist vernichtet die Hure Babylon. Weil er die volle Anbetung für sich jetzt beansprucht. Und wenn das geschehen ist, das heißt, all das, was der Papst jetzt so von dieser Macht von Babylon gesteuert, so aufbaut, jeder, der sich in dieses Bündnis mit hineinbegibt oder sich diesem Bündnis unterordnet und dort nicht rausgeht, kommt unter das Gericht Gottes. Und das heißt, diese Welteinheitsregierung mit der Führung des Antichristen wird diese Hure Babylon richten. Wie das aussehen wird, steht also in Offenbarung 17, 18. Und dann führt der falsche Prophet das ein, was Satan eigentlich als Ziel hatte. Und das ist da wieder Drei-Stufen-Plan, ist dann durch. Und jetzt kommt es zur wahren Anbetung Satans, indem der Antichrist, der personifizierte Satan, sich laut 2. Thessalonicher 2 in den Tempel, der aufgebaut worden ist, der dritte Tempel, hineinsetzt und sich ausweist, dass er Gott sei. Da Jesus hat gesagt, wenn das Gräuelbild der Verwüstung aufgerichtet wird an der Stelle, wo es nicht stehen soll, dann fliehe aus Jerusalem. Wer das sieht. Und das Gräuelbild der Verwüstung ist das Standbild des Antichristen selbst, ähnlich wie bei Nebukadnezar. Und was dann im Tempel stehen wird und sogar spricht. Und der falsche Prophet wird dafür sorgen. Das heißt, in diesem, und das ist das wahrhafte Bild Satans, was im Tempel sitzt oder steht. Und das ist nicht nur ein Schatten, er wird dann direkt angebetet. Das heißt, Luzifer empfängt dann direkt Anbetung von allen Menschen. Und dieser falsche Prophet wird dafür sorgen, dass jeder, der sich vor diesem Standbild nicht niederbeugt und es nicht anbetet, sofort hingerichtet wird. Spulen wir mal ein paar tausend Jahre zurück. Bei Nebukadnezar war es genau dasselbe. Und die drei Freunde haben gesagt, Gott kann uns retten. Ob er es macht oder nicht, wir beugen uns nicht vor diesem Standbild. Wir geben ihm nicht die Ehre. So, dann wurde das Feuer heiß. Nebukadnezar, Babylon. Das war Babylon damals. Das war der König von Babylon. So, und das ist ein Bild gewesen für die Zeit, die vor uns liegt. Und ja, Offenbarung 13, 11 bis 15 steht das alles drin, dass dieser falsche Prophet für diese Anbetung sorgen wird und jeder, der nicht anbetet, sofort hingerichtet wird. So, seht ihr mal diesen roten Faden, das ist die Wegbereitung für den Antichristen. In diesem Ding stehen wir drin, jetzt schon in der Stufe 2. Na? Und die Stufe 3 ist aber direkte Anbetung Satans. Das ist das, was er begehrt. Und Gott gibt eben auch bloß eine gewisse, maximal 3,5 Jahre. So, und das Ganze muss man verstehen und erkennen. Wir beschäftigen uns noch näher mit der Person des Antichristen, was dazugehört, oder der Hure Babylon in der nächsten Zeit. Aber dass man mal eine große Richtung hat. Es geht um die Anbetung, die drei Stufen, wo wir jetzt stehen. Und wir beten unseren Vater im Himmel an und das Lamm, Jesus Christus, seinen Sohn, in alle Ewigkeit. Amen. Wir beugen uns vor keinem anderen Gott. Amen. Egal, ob es uns das Leben kosten wird oder nicht, wir beugen uns vor keinem anderen. Amen. Außer dem Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat und seinem Sohn Jesus Christus, der wahre Gott ist und wahrer Mensch, der gekommen ist ins Fleisch, ne? Geboren von einer Jungfrau, Zeichen und Wunder gewirkt, gerechtfertigt im Geist, erschien den Engeln, gepredigt den Nationen, aufgefahren die Herrlichkeit, wie Paulus schreibt, dieses große Geheimnis. Und da wiederkommen wird für seine Gemeinde. Amen. Am Tag des Herrn. Denn hier steht Paulus, 2. Thessalonicher 2, wir bitten euch aber wegen der Ankunft, unseres Ankunft unseres Herrn Jesus Christus, Parousia heißt das im Griechischen, und unserer Vereinigung mit ihm, das heißt die Vereinigung zwischen Braut und Bräutigam, dass er euch nicht so schnell in euren Sinn erschüttern lässt und auch nicht erschrecken lässt, weder durch Geist noch Wort noch Brief, als seien sie von uns, als ob der Tag des Herrn schon da wäre. Denn der Tag des Herrn kommt nicht, wenn nicht zuvor der Abfall kommt, der Mensch der Sünde offenbar wird. Abfall ist schon voll drin und der Mensch der Sünde wird dem irgendwann mal, also wenn das so rasant schnell weitergeht, dauert es vielleicht gar nicht mehr allzu lange, wird er offenbar werden. Und dann kommt der Tag des Herrn. Und da werden wir uns als nächstes damit beschäftigen, über den Tag des Herrn. Wer hat schon mal was davon gehört? Ja, ne, sicher, wer seine Bibel liest. So. Der Tag des Herrn, das beschäftigen wir uns jetzt damit. Das sind noch die Bibelstellen dazu. Der Tag des Herrn beginnt mit der, habe ich letztes Mal schon angeschnitten, beginnt mit der Entrückung der Gemeinde, wie Paulus das schreibt in 2. Thessalonicher 2 hier. Der Tag der Vereinigung mit dem Christus, der Tag des Herrn, beginnt mit der Entrückung der Gemeinde. Und aber nicht nur das, es sind zwei Ereignisse, die am Tag des Herrn geschehen. Erstens die Entrückung der Gemeinde, die Vereinigung zwischen Braut und Bräutigam, und unmittelbar darauf erfolgt das Gericht über all diejenigen, die dieses liebevolle Opfer in Jesus Christus abgelehnt haben. Das ist der Zorn Gottes oder der Zorn des Lammes. Das heißt, so unendlich tief die Liebe des Vaters zu uns ist in Jesus Christus, in der er Jesus gegeben hat, als wir noch Sünder waren, Jesus sein Blut vergossen hat, so tief diese, unbegreiflich diese Liebe ist, genauso tief ist der Zorn Gottes, so schwer ist der Zorn Gottes, kommt der Zorn Gottes auf die Menschen, die dieses Opfer, diese Liebe des Vaters abgelehnt haben. Steht doch im Hebräerbrief, Hebräer 10 wohl, umso wie viel mehr wird eine unbarmherzige Strafe über den kommen, der den Sohn Gottes mit Füßen tritt und das Blut des Bundes für gering erachtet und den Geist der Gnade schmäht. Das ist an neutestamentliche Christen übrigens gerichtet. Das steht im Hebräerbrief. Die Stelle habe ich jetzt nicht mit oben dran, aber bloß mal eingebunden. Weil viele heutige Lehren unter dieser Übergnadenbewegung, die sagen, Gott hat einmal Jesus bestraft mit dem Zorn, und das ist richtig, dieser Zorn, den Jesus am Kreuz getragen hat, das haben wir noch gar nicht erfasst, was das bedeutet, hat für ihn. Und die sagen, dass Gott nie wieder zornig werden wird, dass er die Menschheit nie wieder richtet und dass er seinen Zorn ein für alle Mal ausgegossen hat. Stimmt's mit der Bibel überein? Nein. Sondern der Zorn Gottes wird sich über all diejenigen ausgießen, die Jesus abgelehnt haben. Und das steht nochmal, wo man diese zwei Ereignisse so eng zusammen hat, in den nächsten Bibelstellen. Und da fangen wir mal an in selben Brief, 2. Thessalonicher 1, Vers 7 bis 10. Und da steht das nämlich richtig dort drin. Und da schreibt Paulus hier: Euch denn bedrängten, das heißt, die Gemeinde wird bedrängt, hatten wir das letzte Mal drüber gesprochen, in der letzten Zeit von diesem babylonischen System. Die Gemeinde wird bedrängt, und der Gemeinde, den Bedrängten, wird Jesus Ruhe geben, wenn er zurückkommt, Vers 7, zusammen mit uns. Das heißt, auch wenn die Umstände sich etwas schwierig noch gestalten in der nächsten Zeit, am Tag des Herrn ist damit Schluss. Und worauf die ganze Welt drauf hinläuft, der Antichrist und sein Reich und alles, was da kommt, diese Welteinheitsregierung, die Welteinheitsreligion und alles, was, wo viele Christen sich drauf fokussieren, das kommt alles, das muss man wissen, du brauchst diesen roten Faden. Aber ihr Lieben, was noch viel wichtiger ist, was du wissen musst, unbedingt, was geschieht am Tag des Herrn, und dass du sicher bist, dass du am Tag des Herrn da dabei bist, dass du Ruhe empfängst. Dass du in der Arche drin bist und nicht außerhalb. Das ist das Wichtigste. Weil dieser Tag des Herrn, er kommt wie ein Dieb in der Nacht. Der kommt jetzt auf gleich. Er kommt plötzlich. Er deutet sich ein Stück an durch Finsternis, wie bei Joel. Es geschieht Joel 3, Vers 4. Es wird Finsternis auf der Erde sein, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Da haben wir das letzte Mal ausführlich drüber gesprochen. Ich füge es bloß nochmal ein. Aber dieser Tag kommt dann plötzlich für diejenigen, die nicht vorbereitet sind. Dann geht es weiter hier. Euch den Bedrängten mit Ruhe zu geben, zusammen mit uns, bei der Offenbarung des Herrn Jesus Christus vom Himmel her, mit den Engeln seiner Macht, in flammendem Feuer, steht hier. Dabei übt er Vergeltung an denen, die Gott nicht kennen und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorchen. Das heißt, die Liebe Jesu, wenn du den Sohn mit Füßen trittst, wenn du sein Blut für gering achtest und den Geist der Gnade schmähst. Ich suche diese Stelle noch mal raus. Die habe ich jetzt nicht mit aufgeschrieben. Kommt mir jetzt mal so rein. Dann wirst du das furchtbare Gericht des Zornes Gottes erleben. Das steht in Hebräer 10, Vers 28 bis 31. Wie viel schlimmere Strafe, meint ihr, wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten, das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für gemein oder gering erachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat? Denn wir kennen den, der gesagt hat, mein ist die Rache, ich will vergelten, und wiederum, der Herr wird sein Volk richten. Es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Das ist neutestamentisches Wort. Ja, also spielt nicht mit Jesus. Das ist übrigens eine Botschaft, die Dionys von Jesus im Himmel gehört hat. Ich bin dankbar, dass es im September kommt. Jesus hat gesagt, sage zu meiner Gemeinde, wenn du zurückkommst, sie sollen nicht mit mir spielen, sondern meine Gebote halten, in mir bleiben. Nicht mit mir ein Spielchen machen. Bisschen Jesus, bisschen ich. Ne? So, und dann kommt Jesus und übt Vergeltung an denen, die Gott nicht kennen. Sie werden Strafe leiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Stärke. Wenn er kommt, um an jenem Tag, das heißt der Tag des Herrn, in seinen Heiligen verherrlicht und in all denen bewundert zu werden, die geglaubt haben, denn unser Zeugnis an euch ist geglaubt worden. Das heißt, es geschieht dort eine Trennung am Tag des Herrn und zwar unmittelbar. Für die, die bedrängt wurden von diesem antichristischen System, babylonischen System, die empfangen Ruhe und sie empfangen eine Vereinigung Braut-Bräutigam. So heute, wie in dieser sanften Anbetung heute, so werden wir Jesus anbeten. Halleluja. Wir werden einfach tanzen vor ihm. Das ist alles schon vorbereitet. Das Hochzeitsmahl des Lammes. Alles schon fertig, ja. Und hier unten, ich finde es so super, was Paulus so schreibt. An jenem Tag wird er in den Heiligen verherrlicht werden. Also wir werden Jesus verherrlichen. Und er wird in all denen oder von all denen bewundert werden, die geglaubt haben. Wir werden Jesus bestaunen. Wir werden seine Herrlichkeit. Hey, ihr Lieben, wir sehen Jesus von Angesicht zu Angesicht. Wir werden ihn bewundern. Wir werden ihn bestaunen. Das, was wir geglaubt haben, werden wir sehen. Und wir werden unseren Blick gar nicht von ihm wegwenden können. Und ihr Lieben, lasst uns das doch jetzt schon heute hier tun. Unser Blick von Jesus, es gibt nichts Schöneres, als wie Jesus anzuschauen. Die Welt hat, die verblasst um uns herum. Darum sagt Jesus, hat er auch zu Dionys gesagt, Botschaft für die Gemeinde, ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Ihr könnt nicht Gott dienen und der Welt. Ihr müsst euch entscheiden. So, und wenn du dich für Jesus Christus entschieden hast, du wirst ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Du wirst von seiner Herrlichkeit vielleicht nicht umfallen, weil du hast einen neuen Körper, ne? Dann empfängst du die Herrlichkeit, husch, mal kurz einen Wankos und dann Halleluja, Jesus. Versteht ihr? Das ist, und du wirst, er wird bewundert, er wird bestaunt, er wird angebetet. Halleluja. Lieben, lasst uns das jetzt schon machen mit den Augen des Glaubens. Amen. Halleluja. Und dann verblasst das alles, noch diese Bedrängnis, die man eine gewisse Zeit, jeder, der Jesus nachfolgen will von ganzem Herzen, muss Bedrängnis erleiden. Ja, leider. Aber das verblasst dann alles, das ist weg. Durch Leiden zur Herrlichkeit. Ewige Herrlichkeit. Und das ist mir, es gibt einfach mich gar keine andere Wahl. Die anderen, die werden ewige Strafe erleiden, weg von seinem Angesicht. Die werden ihn niemals sehen. Niemals wiedersehen. So, und Jesus spricht selbst über diesen Tag in Lukas 17, Vers 24 bis 33. Denn wie der Blitz blitzend leuchtet vom einem Ende unter dem Himmel bis zum anderen Ende unter dem Himmel, so wird der Sohn des Menschen sein an seinem Tag. Lukas 17, 24 bis 33. Vorher muss aber vieles leiden und verworfen werden von diesem Geschlecht. Und wie es in den Tagen Noahs geschah, so wird es auch sein in den Tagen des Sohnes des Menschen, das heißt am Tag des Herrn. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie wurden verheiratet bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging und die Flut kam und alle umbrachte. Ebenso auch, wie es geschah in den Tagen Lots. Sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten. An dem Tag aber, da Lot von Sodom hinausging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte alle um. Ebenso wird es an dem Tag sein, da der Sohn des Menschen offenbar werden wird. Am Tag des Herrn. Genauso wird es sein. Jesus gibt hier zwei Beispiele aus dem Alten Testament. Noah und Sodom und Gomorra, also Lot. Und er sagt, genauso wird es am Tag des Herrn sein. Bei Noah war es so, die Arche war fertig, die Tiere waren drin. Noah und seine Familie, 8 Personen, gingen rein. Gott schloss die Tür von der Arche. Und was begann? Die Quellen der Tiefe öffneten sich, das Wasser kam von unten, das Wasser kam von oben. Und die Schleusen des Himmels. Und ihr Lieben, die Arche, dort drin musst du sein. Du musst über den Antichrist wissen, oder das babylonische System und so weiter, dass dich das verführt, nicht in die Arche zu kommen. Ihr Lieben, jedes babylonische System verführt, dass du nicht in der Arche bist. Weil die Arche ist Jesus selbst. Er ist unsere Rettung, er ist der Herr und Rettung. Er ist das Zentrum und nicht ein Mensch. Übrigens, vor uns nochmal zurück zu Stufe 1, wenn ein Mensch im Mittelpunkt steht, wie ist es denn noch im charismatischen, evangelikalen Bereich? Der große Mann Gottes, ich höre nur noch seine Predigten an. Die große Frau Gottes, ich gehe zu jeder ihrer Konferenzen, immer ist alles, was sie sagt, ist wahr. Ne? Nur der Superprediger im Fernsehen oder nur der super Evangelist im Fernsehen oder nur der super Heilungsprediger. Alles, was der macht, ist vollkommen in Ordnung. Die Massen rennen dorthin. Wo der Herr sich bewegt, ist ja nicht schlecht. Aber du sollst nicht die Person anbeten. Die Person auf der Bühne ist ein Mensch und ist nicht Jesus. Und die Person ist begabt. Und nicht überall dort, wo geheilt wird, heißt, das ist so echt vom Herrn. Und nicht überall dort, wo Dinge geschehen, ist so echt. Ich meine, es gibt echte Dinge vom Herrn, aber du musst unterscheiden, ob die Person, durch die die Kraft wirkt, die Ehre auf sich zieht, ihren großen Big Ministry mit ihrem Namen versieht und das überall bewirbt, also nur das, und dann die Finanzen zieht, oder ob diese Person immer wieder Jesus die Ehre gibt. Ne? Simone, die guckt in letzter Zeit immer Videos an von Kathrin Kuhlmann. Gestern, ne? Die war eine große Frau Gottes, ist viel passiert und die gibt immer wieder Jesus die Ehre. Die sagt immer, ihr Lieben, seid still. Betrübt mir nicht den Heiligen Geist, er ist alles, was ich habe. Und diese Beziehung zu Jesus wird dich alles kosten, hat sie gesagt. Das gibt immer wieder Jesus die Ehre. Immer wieder Jesus. Aber wenn auch in diesem Bereich, passt auf, wer die Ehre auf sich zieht, das Gute behalte, das andere legt weg. Und wenn die Person immer stärker die Ehre auf sich zieht, dann sind andere Geister am Wirken. Geht dort nicht mehr hin, hört das nicht mehr an. Babylon verführt, dass du nicht in der Arche bist. Lot, Sodom und Gomorra. Er war in seiner Stadt, in der Stadt mit seiner Familie. Die Stadt war voller Sünde. Sodom und Gomorra war nicht so schlimm wie die westliche Welt heutzutage. Damals hatten die noch keinen Gender Mainstream hier. Na? Verdrehtes Denken gab es damals noch nicht. Die hatten nur die, also Homosexualität, diesen Dingen. Ne? Und Gott hat da schon ein Beispiel gesetzt, wie er zur Sünde steht. Lot war in Sodom und Gomorra. Er wurde rausgeführt. Seine Frau schaute zurück. Denkt an Lots Frau, schreibt Jesus ein Stück weiter. Sie wandte sich zurück zur Welt. Sie wandte sich zurück nach Babylon. Und sie erstattet zur Salzsäule, sie schafft es nicht. Wenn du rausgehst, musst du ganz klar auf Jesus schauen, nie wieder zurück. Und Jesus, also Lot wird rausgeführt, die Gemeinde wird rausgeführt. Und in dem Moment, als Lot und seine Töchter mit den Engeln den Berg erreichten, in dem Moment, wo sie in Sicherheit waren, in Zoar waren, in einer kleinen Stadt, in dem Moment fiel Feuer vom Himmel und verzerrte die ganze Stätte. Wir waren ja letztes Jahr dort, wir haben Lot im Meer die ganze Gegend gesehen, also es ist nicht gar so fruchtbar dort zur Zeit. Das heißt, der Tag des Herrn, Rettung und sofortiges Gericht. Gott, man kann mit Gott nicht spielen. Gott nimmt das, es steht immer noch dazu und er macht keine Toleranz um unsertwillen. Ich habe jetzt erst schon ein Zeugnis gehört von einer jungen Frau, die war wiedergeboren, die war geistgetauft, die war in der Gemeinde unterwegs, die ist gestorben, wir sind in einem Krankheit oder Unfall, und wo ist sie gelandet? In der Hölle. Und Jesus hat ihr die zweite Chance gegeben und sie ist dort hineingekommen, weil sie in einer unehelichen Beziehung mit einem Mann in Unzucht lebte. Sie hat einen Freund, mit dem hatte sie Sex, lebte mit ihm zusammen, war nicht verheiratet. Und Jesus sagt, die Unzüchtigen werden nicht in das Reich der Himmel eingehen. Und sie sagt, die hat immer noch gezittert, wie sie es erzählt hat, das Wort Gottes ist wahr, Gott macht keine Kompromisse. Danke, dass ich eine zweite Chance gekriegt habe. Sodom und Gomorra, die Gemeinde raus, das Gericht kommt. Dann Maleachi 3, im Alten Testament ist der Tag des Herrn auch nochmal gut beschrieben. Maleachi 3. Maleachi 3. 13 bis 20. Eure Worte sind anmaßend gegen mich, spricht der Herr. Ihr aber sagt, was beredet ihr gegen mich? Ihr sagt, nichts bringt es, Gott zu dienen. Und was ist da Gewinn, dass wir für seinen Dienst sorgen und dass wir in Trauer einhergehen vor dem Herrn der Herrscher? Und nun, wir preisen die Frechen glücklich, sie kamen sogar noch voran, als sie gottlos handelten. Ja, sie versuchten Gott und kamen davon. Damals war das auch schon so. Was hat es überhaupt für einen Sinn, Gott zu dienen? Was hat es für einen Sinn, Gott zu fasten und zu beten? Und was hat das, bringt das alles? Wir preisen die glücklich, denen es gut geht. Da redeten die miteinander, die den Herrn fürchteten. Und der Herr merkte auf und hörte. Der Herr hört auf die, die ihn fürchten. Und ein Buch der Erinnerung wurde vor ihm geschrieben für diejenigen, die den Herrn fürchten und seinen Namen achten. Das heißt, der Herr schreibt ein Buch der Erinnerung. Er hört, was in deinem Herzen abgeht. Und er schreibt ein Buch als Erinnerung für diejenigen, die ihn fürchten, ehren, wertschätzen, vertrauen, achten, an ihm glauben. Und sie werden mir, spricht der Herr der Herrscher, zum Eigentum sein an dem Tag, den ich machen werde. Sie werden mir zum Eigentum sein an dem Tag des Herrn. Und ich werde sie schonen, wie ein Mann seinen Sohn schont, der ihm dient. Und ihr werdet wieder den Unterschied sehen zwischen dem Gerechten und dem Ungerechten, zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Denn siehe, der Tag des Herrn, der Tag kommt, der Tag des Herrn, der wie ein Ofen brennt. Da werden alle Frechen, alle die, die gottlos handeln, Strohstoppeln sein. Und der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der Herr der Herrscher, so dass er ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig lässt. Aber euch, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung ist unter euren Flügeln. Und ihr werdet hinausgehen und umherspringen wie die Mastkälber. Das ist genau dasselbe Prinzip schon bei Maleachi, ein prophetisches Wort auf den Tag des Herrn. Der Herr schreibt ein Buch der Erinnerung für diejenigen, die fest in ihm bleiben, egal ob es dir gut geht oder nicht, der äußeren Umstände. Die ganzen Dinge, der irdische Reichtum, ist alles weg an dem Tag. Aber was bleibt, ist dein Name im Buch der Erinnerung, im Buch des Lebens. Für diejenigen, die den Herrn fürchten, ihm vertrauen, ihm glauben. Das Samen wird ausgesät auf das vierfache Ackerfeld. Und nur ein Viertel haben sauberen Boden oder fruchtbaren Boden, wo das aufbricht und Frucht davor bringt. Ihr Lieben, das Wort Gottes fällt. Und viele sagen, oh, wenn es mir nicht so gut geht, wenn Gott mich nicht segnet in dem Bereich, wenn Gott mich vielleicht auch nicht heilt oder diese Dinge nicht macht, wenn Gott mich nicht segnet im finanziellen Bereich, wenn Gott mir nicht das gibt, wenn Gott mir nicht das gibt, der Mensch im Mittelpunkt. Wenn Gott nicht das und das mit mir macht, was soll denn das Ganze? Und sie fallen ab, die Dornen ersticken, die Sorgen des Lebens und der Reichtum, die Verführung. Na, guck doch die an, die verdienen so viel Geld. Na, sonntags ruhen sie sich aus, die brauchen doch Ruhe, das kennen sie nicht zur Gemeinde oder nicht als Christ. Die brauchen ja Wochenende als Party zum Vergnügen und dann gehen die und die verdienen so viel Geld, sind so reich und denen geht es so gut und ich komme gerade so durch. Ne? Das, also am Tag des Herrn wird abgerechnet und ihr werdet den Unterschied sehen zwischen dem Gerechten und dem Ungerechten, zwischen dem, der am dient und der am nicht dient. Der Tag des Herrn kommt, wie ein Ofen brennt. Also der Tag des Herrn kommt mit Feuer. Und das steht noch bei 2. Petrus 3. 2. Petrus 3, Vers 7 bis 14. 2. Petrus 3 steht es genauso drin. Ich lese mal ab Vers 7. 2. Petrus 3, 7 bis 14. Ich lese es nochmal durch, vielleicht gehen wir nächste Woche nochmal näher darüber ein, dass wir nochmal auch von Petrus apostolische Lehre zu dem Thema Tag des Herrn hören. Die jetzigen Himmel und die jetzige Erde aber sind durch dasselbe Wort Gottes wie vorher bei der Sintflut. Warte mal, ich gehe nochmal vor, Vers 5. Denn die, die es behaupten, die sagten nämlich damals schon welche, der Tag des Herrn, der kommt irgendwann. Wo bleibt die Verheißung seiner Ankunft? Es werden viele Spötter auftreten. Und so haben wir es doch jetzt auch im christlichen Bereich. Was, Jesus kommt wieder? Das passiert doch. Wie soll denn das sein? Das kann man logisch gar nicht erklären. Auf da oben wieder herunter und dann Gericht? Nee, das geht doch gar nicht. Wie soll denn das sein? Der Tag des Herrn, plötzlich soll alles gerichtet werden, die ganze Erde mit Feuer. Wie damals mit der Sintflut. Außerdem ist die Sintflut ja bloß eine Metapher für irgendeine eine Fabel, die man irgendwie erfunden hat. Denn denen, die dies behaupten, Vers 5, ist verborgen, dass von jeher Himmel waren und eine Erde, die aus Wasser und durch Wasser Bestand hatte, und zwar durch das Wort Gottes, und durch welche die damalige Welt vom Wasser überschwemmt unterging. Das heißt, es gab eine Welt vor der Sintflut, die sah anders aus. Geografisch, die Tiere, es war alles, Klima war alles anders. Und nach der Sintflut kam die Eiszeit und durch die Verdunstungskälte und dann gab es geografisch und so weiter Veränderungen. Aber es gab eine Welt davor und diese gesamte Welt wurde zurzeit nur durch Wasser gerichtet. Und dann steht hier Vers 7, die jetzigen Himmel, wo wir jetzt, was wir jetzt sehen, die jetzigen Himmel und die jetzige Erde, auf der wir leben, aber sind durch dasselbe Wort, wie Gott gesagt hat, ich werde die Erde durch eine Flut vernichten, dann hat Gott gesagt, ich werde sie nicht wieder durch eine Flut richten. Aber diese jetzige Erde wird aufbewahrt durch das Wort Gottes für das Feuer zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Dies eine aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass beim Herrn ein Tag ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für Verzögerung halten, sondern er ist langmütig gegen euch, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Umkehr kommen. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. An ihm werden die Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen, die Elemente werden im Brand aufgelöst und die Erde und die Werke, die auf ihr sind, im Gericht erfunden werden. Mal bisher her, da setzen wir nächste Woche nochmal an, weil das ist, wird sonst zu viel Information, dass wir das erstmal zumindest den Zusammenhang auch sehen hier bei Petrus, der Tag des Herrn kommt mit Feuer und mit Gericht über die, die das Opfer von Jesus nicht angenommen haben. Das heißt, der Tag des Herrn beginnt mit der Entrückung der Gemeinde, rein in die Arche und weg. Und das Gericht fällt dann auf dieses antichristische Reich, auf die ganze Erde mit Feuer. Er lässt das in der Offenbarung mit den Posaunengerichten oder Zornschalengerichten, sind nochmal in Einzelnen aufgeführt, was dann über diese Erde geht. Und ihr Lieben, dort möchten wir nicht hier sein. Und die Gemeinde wird von diesen Dingen weggenommen, wie durch die Arche weggenommen. Ja, weil Jesus Christus bewahrt uns vor dem kommenden Zorn Gottes. Wer sein Opfer annimmt, auf dem bleibt der Zorn Gottes nicht länger, sondern Jesus hat ihn stellvertretend für uns erduldet. Das heißt, der Tag des Herrn ist nicht nur ein Tag, sondern es geht länger. Er beginnt mit diesem Kommen von Jesus für seine Gemeinde. Das Gericht beginnt und der Tag des Herrn endet, wenn Jesus sichtbar wieder zurückkommt. Offenbarung 19, 11 bis 21, könnt ihr euch aufschreiben. Dann übt er Gericht über den Antichristen, den falschen Propheten und die Armee, die dann gegen Jerusalem zieht. Ihr könnt es auch bei Saraja nachlesen, was dann geschieht. Jesus allein kämpft gegen den Antichrist, den falschen Prophet und gegen diese ganze riesige Armee. Und er wird den Antichristen, den falschen Propheten mit dem Hauch seines Mundes vernichten. Und die beiden werden die Ersten sein, im Feuersee. Steht also in Offenbarung 19 und folgende. Dann erfolgt sofort darauf das Gericht über Satan. Das heißt, der Engel kommt vom Himmel, also ein Engel kämpft mit dem Engel, so ist es eigentlich. Ne? Und fesselt Satan, weil er ist ja am Kreuz schon besiegt, hat er keine Macht mehr eigentlich, bloß eine zugelassene Macht von Gott. Ein Engel kommt vom Himmel, Offenbarung 20, er fesselt Satan, Offenbarung 20, 1 bis 3, er fesselt ihn und wirft ihn in den Abgrund und Deckel drauf und dort hat er 1000 Jahre nichts zu melden. Er ist 1000 Jahre gebunden und kann keinen Menschen verführen. Damit ist das Gericht aber noch nicht abgeschlossen, weil es gibt Menschen weltweit, die überleben diese ganzen Gerichte. Und diese wird Jesus richten. Er sitzt Matthäus 25, 31 bis 46. Könnt ihr das nachlesen? Hat man auch im Grundlagenkurs schon das Thema. Dort sitzt Jesus in Jerusalem auf dem Thron Davids und er richtet alle Nationen und seine Jünger, die 12 Apostel, werden mit ihm auf Thron sitzen. Auch die Heiligen, die treu waren, die werden mit ihm da auf dem Thron sitzen. Diejenigen, die umgebracht wurden, die das Bild nicht angebetet haben, werden lebendig und werden mit auf Thron sitzen und mit Jesus auf dieser Erde herrschen und regieren, mit ihm 1000 Jahre. Aber Jesus wird dort nochmal die Nationen vor sich auftreffen lassen, die das überlebt haben, und die Nationen teilen in Böcke und in Schafe. Wie die Schäfer einmal. Wird sie aufteilen und die Böcke werden dann ins ewige Verderben geworfen und die Schafnationen oder die Menschen aus den Nationen, die diesen Schafstatus haben, die werden dann die 1000 Jahre mit Jesus hier auf der Erde verbringen. Und wer darf das verbringen? Wonach werden sie gerichtet, die Nationen, wie sie mit den geringsten der Brüder von Jesus Christus umgegangen sind? Während dieser Bedrängnis von Babylon, während dieser Bedrängnis im antichristlichen Reich, wie sind die Menschen auf dieser Erde mit Juden und Christen umgegangen? Haben sie sie genauso verfolgt oder haben sie versteckt, haben sie versorgt, haben sie im Gefängnis besucht, haben sie ihnen zu essen, zu trinken gegeben, Kleidung? Das, wenn die Menschen sich nicht bekehrt haben zu Jesus, zumindest gibt es ihnen die Chance, im 1000-Jahr-Reich mit Jesus hier auf dieser Erde weiterzuleben und sich dann noch zu Jesus zu bekehren natürlich. Vergleichbar mit dem Holocaust, ne? Es gab doch eine ganze Reihe in den Nationen, nicht nur in Deutschland, sondern in anderen Nationen, Ukraine, Polen, haben viele Zeugnisse gehört, die Juden versteckt haben unter Lebensgefahr oder ihnen zu essen gegeben haben. Wo wir in der Ukraine waren, haben wir Beispiele gehört oder in dem Buch, was dieser Boris geschrieben hat. Das ist ein Vorbild, ein Beispiel für diese Schafsnationen, die sich zu den geringsten der Brüder von Jesus Christus halten. Amen. Und dann, dann endet eigentlich der Tag des Herrn. Ne? Dann gibt es auf dieser Erde, wird alles durch Feuer gereinigt und dann herrscht Jesus mit seiner Gemeinde und die Nationen, die noch übrig sind, die sind am Richter vorbeigegangen und dürfen dann noch hier leben. Ja, das Ganze liegt vor uns, ihr Lieben. Und das hat alles was mit dem Tag des Herrn zu tun und zur Ermutigung. Dann habe ich das unten nochmal hingeschrieben, Offenbarung 20, Vers 6. Glückselig und heilig, wer Teil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm herrschen die 1000 Jahre. Glückselig und heilig, wer Teil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht mehr, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm herrschen 1000 Jahre. Und das ist unsere Zukunft, ihr Lieben. Entrückung, Hochzeit, aber dann geht's an die Arbeit. Der König mit seiner Braut beginnt den königlichen Alltag, oder wie man es auch nimmt. Er geht dann an die Arbeit. Amen. Und die werden mit dem Christus herrschen. Und dort wollen wir uns alle wiedersehen. Amen. Halleluja. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns wirklich das große Bild offenbarst, dass du uns eine klare rote Schnur zeigst, dass du uns eine Linie schenkst, Herr, worauf wir schauen können, eine klare Vision, einen Weg, den wir gehen können, Herr. Danke, dass du das für uns vorbereitet hast. Und auch wenn Dinge vor uns liegen, die wir nicht verstehen in der Tiefe, aber wir dürfen es wissen aus deinem Wort, dass wir vorbereitet sind, wenn diese Dinge geschehen. Aber Vater, ich bete, Herr, dass du uns freisetzt von jedem Geist von Babylon und Religion. Herr, ich bete, dass wir heraustreten aus jeder menschengemachten Struktur und wo Menschen im Mittelpunkt stehen, Herr. Ich bete, dass du uns da vollkommen freisetzt und dass du wieder im Zentrum sitzt, unseres Herzens, der Gemeinde, der Gemeinden, auch in dieser Region und Nation. Dass sich alles nur um dich herum sammelt, Jesus. Und dass wir nur dich anbeten, wie in den Himmeln, so auf der Erde. Amen.